ARD.
Es ist so ein bisschen die Perfektion der Kaffeefahrt. Man versetzt die Leute in eine wohlige Stimmung. Die Leute finden sich toll, weil sie reisen, sie sehen immer andere Ziele, haben tolles Essen. So, also das ist quasi so die Perfektion des Ganzen. Und die sagen, für 1000 Euro Reisepreis werden nochmal über 700 Euro an Nebenkosten ausgegeben sozusagen. Es geht auch ohne natürlich, aber ist natürlich für ein Unternehmen schöner, wenn viel Geld ausgegeben wird.
Viel Hamburg. Der Talk-Podcast von NDR 90,3.
Herzlich willkommen zum Podcast mit dem Hamburg-Gefühl in der ARD-Audiothek, heute mit Daniel Kaiser. Ja, hier erzählen interessante Menschen, wie sie in dieser Stadt leben und was sie in dieser Stadt schon alles erlebt haben. Und heute mit einem Influencer, einem, der oft auf großer Fahrt ist.
Ahoi ihr Lieben, 2024 hat bei Kreuzfahrten einige Updates für uns parat. Let's go!
Ahoi ihr Lieben, herzlich willkommen von der niegelnagelneuen Norwegian Prima von Norwegian Cruise Line. Ganz besonderes Schiff, denn dieses Schiff ist das erste Schiff einer neuen Schiffsklasse seit 10 Jahren.
Diese Törtchen sind sehr lecker hier. Diese Obsttörtchen, genau, habe ich auch schon gegessen. Tagsüber gibt es hier Bockwurst, wenn man mal Hunger hat. Man kann hier Wasser nehmen, so.
Hello everybody, this is your cruise inspector from Germany. Today we have a look on the allure of the seas.
Ahoi ihr Lieben, zum, ich würde sagen, meist erwarteten Live-Rundgang überhaupt. Ganz klar, es geht auf die AIDA Prima. 4 Nächte bin ich ja unterwegs.
Kreuzfahrt-Influencer Matthias Mohr aus Hamburg. Ahoi Matthias.
Ahoi Daniel.
Das letzte Video, was wir gehört haben, das wurde 1 Million Mal angeschaut.
Das ist irre, absolut. Also das sind Dimensionen, da hätte ich natürlich ursprünglich auch nicht mitgerechnet, als ich da mal angefangen habe. Ne? Also 1 Million ist schon, da hat man fast schon Dimensionen oder das sind locker Dimensionen wie beim Fernsehen eigentlich.
Ja,
ne?
Aber 1 Million, aber warum?
Naja, also jetzt kann ich sagen, es liegt an mir, aber das stimmt natürlich nur zum Teil, ehrlicherweise, weil es ist einfach so, was ich da auf YouTube mache, teilweise ist es so, die Leute gucken das, ne, weil sie mir folgen, weil sie sagen, Mensch, wir wollen mal sehen, was er so macht. Auf der anderen Seite ist es aber natürlich auch ein wichtiger Punkt, Leute suchen nach einem bestimmten Schiff. So, ne, dann haben sie hier ein Schiff gebucht, was ab Hamburg meinetwegen fährt und dann suchen sie da und dann suchen sie halt heute nicht mehr unbedingt bei Google, sondern eben auch bei YouTube, weil sie wollen ja halt auch gleich bewegte Bilder sehen.
Das ist ja der Wahnsinn, wenn man mit dir durch die Stadt geht, da erkennen dich Leute. Wann wurdest du das letzte Mal angesprochen?
Das ist schon, also ich war jetzt gerade auf einer Reisemesse und so, da ist es natürlich schon so, ne, dass dann da immer die Leute sind, die sagen, Mensch, können wir ein Selfie machen. Im Alltag kommt das hier in Hamburg einige Male pro Woche vor, vielleicht im Durchschnitt 1-2 Mal. Ja, das ist so, aber es ist extrem wirklich auf den Schiffen, die in erster Linie Klar. für Deutschsprachige sind.
Ich war mal in Berlin im Theater von Dieter Hallervorden, Backstage, und da fiel der Name plötzlich hinter den Kulissen und da sagte so ein Techniker, ja, Matthias Mohr kenne ich, das ist der mit den Schiffen. Das ist der Hammer, so Fame über Kreuzfahrt.
Ja, das ist halt in so einer, also ich sag mal so ein bisschen, ja, König der Nische könnte man ganz unbescheiden sagen, aber es ist tatsächlich so, aber es ist eben, muss man eben auch sagen, eine Nische und da muss ich auch sagen, zum Glück, ja, also wenn man so in so einer Lage ist, dass man im Alltag gar nicht mehr unbeobachtet unterwegs sein kann, das ist, glaube ich, wirklich auch nicht so schön.
Matthias, wir kennen uns schon ganz lange, mehr als 20 Jahre, denn du warst auch vor Äonen mal beim NDR, bei NDR 2, bei NDR 90,3. Und jetzt machst du ganz was, nicht ganz was anderes, aber jetzt machst du was anderes, so Influencer. Verstehen deine Eltern, was du da eigentlich machst, da im Internet, im Neuland?
Meine Eltern ist schwierig, glaube ich, ja, weil das ist natürlich was. Ich meine, Influencer ist ja erstmal auch so ein komischer Begriff, ne? Was ist das eigentlich für jemand? Ist das jetzt der Beeinflusser oder ist das einfach jemand, der Einfluss hat? So würde ich es mal sagen. Das klingt ein bisschen besser. Aber ich glaube, das ist einfach schwer zu verstehen für Leute. Also es bedeutet ja am Ende, du hast eine eigene Reichweite, wenn man so will. Ne? Früher, als ich beim Radio gearbeitet habe, da hatte ich ja nicht die Reichweite, ehrlich gesagt, sondern die hatte halt dann der Sender, in dem Fall so NDR 90,3, ich eben nicht selber. Und heute hat man eben durch die Social-Media-Plattform, wie eben bei mir natürlich allen voran YouTube, hat man eben die Möglichkeit, selber Beziehungen aufzubauen. Und dann ist es halt so letztlich wie mit einem guten Freund. Ne? Man hat ja vielleicht so Leute, also wenn ich jetzt ein Buch kaufen würde, würde ich zum Beispiel ja dich logischerweise fragen, was könnte ich da jetzt als Geschenk nehmen? Da wärest du jetzt so mein Influencer, weil wir uns jetzt auch kennen. Aber so bist du halt jemand so für die Massen, sag ich mal. Ne?
Ja. Wir wollen darüber sprechen, was du da eigentlich machst als Influencer. Wir wollen über Kreuzfahrten sprechen. Ich sag mal Licht und Schatten. Wir wollen über Hamburg sprechen. Wir wollen auch über Wolfenbüttel sprechen. Da kommst du ja her. Bist aber schon mega lange in Hamburg und deshalb machen wir jetzt mal eine 040 Aufwärmrunde. Alster oder Elbe, Matthias?
Elbe. Oh. Ganz klar. Warum? Wenn ich ja relativ nah an der Alster wohne, also ohne Alsterblick natürlich, aber dieses Flair, was man da hat mit den Schiffen, und es ist eben so dieses Unendliche, also es fließt eben irgendwo in die weite Welt, sage ich mal. Ne? Und das ist jetzt nicht so ein, ja, ich will nicht sagen größerer Teich, ein bisschen flapsig, aber ja.
Aber du wohnst ja einen Steinwurf weit von der Alster entfernt.
Wenn man da im Sommer draußen sitzt und so, das ist ja schön, aber mich stört tatsächlich der starke Verkehr da. Ja. So, das ist irgendwie was, was ich da gar nicht so toll finde. Es ist schon mit dem Sonnenuntergang, den kann man da besser sehen als an der Elbe tatsächlich, weil die Sonne dann so ungünstig verschwindet und man muss an irgendeine Stelle gehen, die, glaube ich, ein bisschen weiter weg ist, um die noch dann zu sehen. Sonnenuntergänge über Wasser sind das Allertollste, deswegen auch auf den Schiffen. Aber in Hamburg, ja, ganz klar die Elbe.
Bist du Romantiker so, wenn du sagst Sonnenuntergänge? Eigentlich nicht,
Nee, irgendwie nicht so tatsächlich, nee. Aber es ist, aber Sonnenuntergänge sind einfach wirklich traumhaft schön. Und es ist wieder so heute, wenn man so auf Social Media natürlich aktiv ist, das ist einfach auch was wahnsinnig gut funktioniert. Wenn du einen Sonnenuntergang postest, funktioniert immer.
Klick, klick, klick. Fischbrötchen oder Franzbrötchen?
Ein gutes Fischbrötchen, wenn es ein gutes ist. Gute Fischbrötchen sind sehr rar, ehrlich gesagt, weil du kannst natürlich bei einem Fischbrötchen eine ganze Menge falsch machen. Das fängt schon mit der Brötchenqualität an. Da muss man schon sehr genau gucken, wo man da hingeht. Ich würde da ehrlich gesagt, an den Landungsbrücken muss man schon gucken, ehrlich gesagt.
Aber genau, aber da merkt man schon bei der genauen Betrachtung, wenn ich schon das Wort Brötchenqualität höre, dann merkt man schon, da merkt man den Schiffstester. Also da merkt man mit Argus Augen, das kalte Buffet sozusagen überwacht und die Buffet-Situation.
Also Franzbrötchen geht auch, aber wirklich 90% der Sorten, was irgendwo verkauft wird, eher nicht. Also wirklich nur wenige ausgewählte, wo ich merke, die sind richtig gut.
Kreuzfahrtterminal Steinwerder oder Altona?
Oh, eindeutig Altona. Steinwerder ist natürlich fürchterlich gelegen, weil man kommt einfach so, wenn man jetzt nicht mit einem Bus von der Reederei da fahren will, man kommt einfach überhaupt nicht hin. Du hast auch keine Möglichkeit, da irgendwie schöne Fotos mal zu machen von der anderen Seite oder so. Das sind alles abgesperrte Gebiete. Das ist wirklich nicht schön. Und du fährst halt, wenn du mit dem Schiff rausfährst, ist es natürlich so, du bist relativ weit ab vom Schuss, du fährst halt nicht noch an der Stadt vorbei, was natürlich, zumindest wenn man jetzt Hafen City irgendwann mal wieder liegt oder Bakenhöft ist ja so ein Ersatzterminal gerade da in der Nähe, das ist natürlich schöner.
König der Löwen oder Heiße Ecke?
Im Prinzip, also ich habe tatsächlich, man glaubt es nicht, dass ich beides, ist fast unmöglich, dass ich beides noch nicht gesehen habe.
Das ist unmöglich.
Was läuft ja beides ungefähr auch gleich lange. Von der Location her würde ich dann tatsächlich da aber sogar die Spielstätten auf der Reeperbahn tatsächlich wählen, ja.
Also Matthias, da nehme ich dich mit, also in die Heiße Ecke, die habe ich gleich fünfmal gesehen schon. Es ist wirklich eine Hamburgensie.
Ja.
Das geht nicht, Matthias. Abendblatt oder Mopro?
Abendblatt tatsächlich, ja. Also ich lese es online, hab auch da so einen Bezahlzugang und bin immer wieder positiv überrascht, muss ich sagen, in welcher Tiefe ich da auch Artikel finde zu Themen, die mich interessieren. Also bin ich echt positiv überrascht. Mhm. Ja.
Isemarkt oder Europapassage?
Oh, schon der Isemarkt, ja. Mhm. Also ich bin gerade, gerade wenn wir wieder aufs Essen kommen, da die Europapassage hat ja irgendwann so ein Food Court bekommen, da im Obergeschoss oder was. Das ist etwas, was ich persönlich als ganz gruselig empfinde, weil es einfach, es ist erstmal sehr wuselig und es ist meistens nichts Besonderes,
was man da bekommt. Aber jetzt würde ich sagen, ich habe noch nie eine Kreuzfahrt gemacht, aber so wie diesen Food Court stelle ich mir eigentlich die Restaurationsbetriebe auf so einem Kreuzfahrtschiff vor eigentlich, oder?
Sehr gute Frage. Sehr gute Frage tatsächlich. Jetzt kann man sagen, auf dem Schiff kostet es nicht, da ist es inklusive. Insofern ist es da schon mal besser. Aber die Qualität ist tatsächlich auf dem Schiff einfach besser. Kann man relativ kurz erklären, woran das liegt. Weil auf dem Schiff arbeiten eben vergleichsweise viele Menschen, weil man eben die Möglichkeit hat, auf einem Schiff Leute aus anderen Ländern vergleichsweise günstig zu beschäftigen. Eben von den Philippinen zum Beispiel. Die kriegen dann aus ihrer Sicht ein sehr gutes Gehalt, aber aus Sicht jetzt des Gastronomen in der Europapassage, der kann so billig eben nicht arbeiten und das führt dann dazu, dass es da am Ende nicht so toll vielleicht ist vom Preis-Leistungs-Verhältnis.
Gewerkschafter, die das jetzt gerade hören, kippen wahrscheinlich jetzt irgendwie auch schon unter Schmerzen vom Hocker. Darüber sprechen wir auch später noch. Hamburg, schönste Stadt der Welt?
Also doch, es hat was. Doch, auf jeden Fall. Also es ist immer so mit diesen Superlativen. Ne? Ich habe neulich tatsächlich mal irgendein älteres Video von mir mal gesehen, wie man da mit dem Schiff rausfährt aus Miami. Da dachte ich, Mensch, das habe ich auch lange nicht gemacht. Miami Beach da so vorbei, das ist natürlich traumhaft. Hamburg, ja, es ist auf der einen Seite deshalb manchmal auch ein bisschen was Dörfliches, so, das ist sicherlich ganz schön. Aber es gibt eben auch Dinge, was mir teilweise, was ich gar nicht so schön finde, zum Beispiel dieses ganze Setting tatsächlich rund um die Binnenalster. Ich finde das ehrlicherweise nicht als nicht sonderlich gelungen, auch nach irgendwelchen Umbauten nicht. Jetzt hat wieder ein neuer Umbau begonnen, habe ich gelesen, aber es ist mir alles zu viel Beton und irgendwie, ja, es fehlt da so ein bisschen so, vielleicht auch so ein bisschen so die Leichtigkeit fehlt so, ne? Also dass man, ich meine, Gastronomie soll es dann immer retten, ne? Aber so schrecklich viel, gerade auf dem Ballindamm, da ist nichts, oder beziehungsweise wenn nur an der Häuserseite, ja, aber eben nicht Richtung Wasser.
Wie lange bist du eigentlich überhaupt in Hamburg? Du bist ja oft irgendwie unterwegs, auch ständiger und nicht nur auf Schiffen. Also ja. wie lange im Jahr bist du in Hamburg?
Also schon die weitaus meiste Zeit. Die weitaus meiste Zeit. Ich habe so in den Zeiten, wo ich wirklich richtig viel immer auf Schiffen war, war ich so, ja, meistens so 70, 80 Nächte. Aber das habe ich wirklich deutlich reduziert, weil der Punkt ist halt, das ist für so Außenstehende ist es immer ganz toll, so erst ständig auf den Schiffen. Aber es ist eben auch ganz wichtig, dass man sich wieder freuen kann darauf. Und das ist, wenn ich jetzt nun da denke, jetzt glaube ich im April bin ich mal wieder zum Beispiel in Civitavecchia. Das ist der Hafen von Rom.
Ach was, achso. Ja, da war ich noch nie.
Ah, so, okay. Da bin ich dann demnächst mal wieder. Aber das ist natürlich so, man war da so oft in so einem kleinen Ort und wenn man dann denkt, so, also man darf jetzt nicht, wenn man selber dann so merkt, dass man da so gewisse Erosionserscheinungen hat, dann ist es so, dass ich da weniger reise heute. Ne?
Es muss schon was Besonderes bleiben.
Ja, genau, aber ich mache vieles, so im Journalismus hat man früher gesagt, vom Tisch, ja. Also ich mache, wenn ich YouTube-Videos produziere, so um Service-Themen, was muss man beachten bei der ersten Kreuzfahrt und so, dafür muss ich nicht nach Civitavecchia.
Genau. Du wohnst, das machst du denn aus deiner Wohnung in St. Georg.
Genau.
Da, ja. In St. Georg. Und da wohnst du schon wahnsinnig lange. Was ist das? Warum? Was ist das Schöne da?
Ja, 24 Jahre tatsächlich schon. Es ist einfach, es ist in einer relativ ruhigen Ecke zwischen Lange Reihe und Außenalster, was wirklich ein super schöner, ruhiger Abschnitt da ist. Und es ist erstmal wahnsinnig praktisch, weil es so unglaublich zentral ist. Ja, du bist überall ganz schnell. Also, wenn ich irgendwie zum Flughafen muss, ich reiß mich gar nicht so um Fliegen so tatsächlich, aber manchmal geht es nicht anders. Da bin ich in 25 Minuten mit der S-Bahn. Das ist so toll. Du läufst, ich laufe, wenn ich eine Bahnverbindung habe, 7, 8 Minuten vorher los. Und ja, und du hast trotzdem ja doch irgendwas Abgeschlossenes, Dörfliches tatsächlich auch. Das ist, glaube ich, wirklich der Reiz. Und das hatte ich damals gar nicht so erwartet, als ich da hingezogen bin. Oder man hat ja erstmal, wenn man als junger Mensch, man zieht da hin, man hat gar keine Vorstellung. Ne? Ich hatte damals, habe ich NDR-Kollegen gefragt, was würden die empfehlen? So was empfehlen die dann? Eimsbüttel, Winterhude? Habe ich mir da ein paar Wohnungen angeguckt. Das war alles fürchterlich überlaufen, was Besichtigungen angeht. Dann war irgendwann, da war eine andere Anzeige, eine Station vom Hauptbahnhof entfernt. Dann rufe ich da an, wo ist das denn? Ja, Herr Mohr in Hammerbrook. Da habe ich Kollegen, aber das City Süd oder was? Das? Und das war damals, wie gesagt, vor über 25 Jahren war das was sehr Exotisches. Da wollte ich dann nicht so wohnen.
Da aber wohnte meine ja jetzige, damals niemand,
nee, oder? Wohnte niemand. Da, also bis, ja, naja, bisschen, einige ja, wenige ja. Häuser gab es heute, ist ja da richtig viel. Und es war eine Anzeige, die Anzeige in der Wohnung, wo ich heute noch wohne, die war inseriert mit Alsternähe. Dann dachte ich, Mensch, NDR, Alsternähe, also da stand überhaupt nichts von St. Georg. Alsternähe, dachte ich, na, das passt ja. Und das, ich glaube, dieses, weil sie es als Alsternähe verkauft haben, war es dann so, dass ich der Einzige bei der Besichtigung war, weil die Leute, die an Alsternähe dachten, die dachten vielleicht hier an so richtig mit Alsterblick
Villa,
oder was.
Stuck.
Ja, genau. Jedenfalls, ich war der Einzige da auf dem Termin und das war dann mein Glück.
St. Georg ist ja ein wahnsinnig diverser, spannender Stadtteil. Du hast so eine Luxushotelgeschichte an der Alster, dann hast du eine ruhige dörfliche Koppel, eine schwule lange Reihe, eine katholische Danziger Straße, einen, ja, wie soll man das sagen, also problematischen Hansaplatz und einen multidiversen Steindamm. Wie hast du das erlebt in den letzten 24 Jahren? Wie hat sich das verändert?
Also die Grundzüge, so wie die du es gerade beschrieben hast, die sind, würde ich sagen, in den 24 Jahren tatsächlich gleich geblieben. Also man hat sicherlich versucht, den Hansaplatz gerade so ein bisschen aufzuwerten und es haben da auch, glaube ich, Leute investiert oder Wohnungen gekauft in der Erwartung, dass sich das ein bisschen fundamental mal ändert. Meiner Beobachtung nach hat sich das eigentlich nicht geändert. Das ist immer noch so. Was vor meiner Wohnung direkt interessant ist, und das war vor 24 Jahren noch eher ein Thema, ich wunderte mich, warum da so blaues Licht tatsächlich da so überall ist, da unter meinem Haus. Das war tatsächlich damals so, weil man da Junkies abschrecken wollte, die sich da wirklich da einen Schuss setzen wollten. Ja, sowas, was man so, diese offene Drogenszene, die man so in diesem ganzen Teil ehrlicherweise da jetzt nicht mehr sieht, das ist verschwunden. Das ist, glaube ich, ja gut, da gehe ich nicht so lang, aber das ist dann eher so da hinter, was ist das dann, Kurt-Schumacher-Allee oder was da, da hat man das sicherlich, aber da ist es so in Städten wie Frankfurt, da ist es so extremer, ne? Wenn man da so rund um den Hauptbahnhof, das ist ja da wirklich, ja, wirklich fürchterlich, das haben wir da nicht. Aber im Großen und Ganzen, Gentrifizierung, natürlich ein Thema, so dieses durchaus auch Bodenständige, was die lange Reihe vielleicht vor, als ich hingezogen bin, vor 24 Jahren noch hatte, das verschwindet zunehmend, ne? Also du hast, ich erinnere mal, da, das ist, weiß ich, Casa di Roma, das ist so ein heute bekannter Italiener, sehr, sehr angesagt, hat auch ein gewisses Preisniveau, sei ihm gegönnt, alles gut. Das war halt vor 24 Jahren so ein bisschen eine runtergekommene Bude, sage ich mal. Ne? Da haben sie sehr geschickt gemacht und ist heute sehr erfolgreich und so. Aber wobei es ist noch, oh, jetzt hat das erste Mal hat jetzt so einen Laden aufgemacht, da kannst du dir Botox spritzen Ach, lassen. Was? Ja.
Bist du in Versuchung?
Nee, tatsächlich nicht. Nee, finde ich ganz fürchterlich. Aber das zeigt natürlich so ein bisschen, ja, wo es da hingeht. Und das ist, glaube ich, wichtig. Ja, das ist eine Sache, was die Vermieter, denke ich, in der Hand haben, ne? Dass die da so ein bisschen auch auf das setzen können, was das Ganze eben auch ausmacht. Mhm. Und dass sie nicht auf das setzen, was am meisten Geld bringt.
Ja, gerade St. Georg Bahnhofsviertel, das wird ja immer noch als Filetstück so gesehen, als unterbewertet. Sag mal, aber 24 Jahre alter Mietvertrag, ich meine, das ist ja ein Schnäppchen. Da würde ich jetzt auch sitzen bleiben, nicht bewegen, ja, nicht atmen,
ja,
oder?
Sagen wir mal so, also da hat sich auch im Laufe der Zeit ein bisschen was verändert. Also das ist ja so ein bisschen dieses Gelände, das gehörte alles früher da mal der Volksfürsorge, hieß es früher mal, dann war es später Generali-Versicherung. Und wie das dann so ist in so einem Wirtschaftssystem, die haben das dann irgendwann mal verkauft und heute gehört es an dem größten deutschen Immobilienfonds, sagen wir mal so, das ist nicht von Vorteil. Ne? Also da kam vor nicht allzu langer Zeit gerne mal eine 15% Erhöhung der Kaltmiete. Das ist schon was, sagen wir mal so, wenn man da so einen hanseatischen Vermieter hat, das würde der nicht machen. So der hanseatische Privatvermieter, sowas ist einfach unanständig, das macht halt dann einfach nur so ein Immobilienfonds knallhart.
Und dann sitzt du in deiner Wohnung, wenn du nicht in Civita di Vecchia bist dann im Hafen rum und machst da deine Videos und hast da ein kleines Fernseh-Audio-Studio.
Ja, wenn man so will. Also es ist tatsächlich ganz konkret eine Ecke in meinem Schlafzimmer und man kann ja da viel machen heute. Dann zieht man den Greenscreen, das ist so eine Leinwand, das zieht man hoch, zack. So, da kann man dann, wenn man will, alles rauf projizieren und es ist ja heute, das ist ja wirklich das Irre, wie sich halt so Medienproduktionen in den letzten, ja, immer schon verändert hat, aber in den letzten 25 Jahren natürlich ganz besonders. Ne? Im Grunde kannst du fast alles mit dem Smartphone machen.
Und du machst auch alles allein, du hast kein Team. Ne?
Genau.
Also
das ist
ein Hammer.
Das ist wirklich halt, da sind manche auch immer überrascht, so nach dem Motto, wie machst du das alles? Weil es sind halt doch, ja, über alle Plattformen gesehen, doch über 200.000 Follower mittlerweile. Das ist schon relativ viel. Aber du kannst eben auch viel, es ist alles nicht mehr so kompliziert heute, sagen wir es mal so. Ja.
Du machst so Schiffsrundgänge mit dem Video, also ein neues Schiff, bist du einer der Ersten, die darauf gehen und gehst einmal rum an der Reling lang, guckst die Kabinen an, also, wie groß die sind, wie klein die sind, wie das Buffet ist und so.
Ganz genau. Also das hatte ich mir irgendwann mal, das war vor 10 Jahren, da gab es ein Schiff, was das erste Schiff einer neuen Baureihe ist. Also man muss verstehen, es gibt viele Schiffe, die sind auch bauähnlich, also zum Beispiel die AIDAs, die da immer in Altona liegen, da gibt es 7 Stück von, die sind alle ähnlich, das ist vergleichsweise langweilig. Aber wenn man dann das erste Mal gesehen hat, sind die 6 anderen, denkt man so, na, wäre schön, wenn was Neues kommt. Aber wenn man so das erste Schiff einer neuen Baureihe, dann ist wirklich spannend. Und dann war vor 10 Jahren so das erste Schiff einer neuen Baureihe, da habe ich überlegt, was mache ich denn? Naja, und dann habe ich mir so ein Format überlegt, ja, wo ich wirklich dann übers Schiff laufe und irgendwie so, ja, dann so, ja, moderativ könnte man sagen, wo ich dann irgendwie erzähle, was das jetzt alles, was es damit auf sich hat und überhaupt. Und das muss aber, damit das jemand guckt, muss es natürlich irgendwie so ein bisschen unterhaltsam mitreißend idealerweise sein. Ne? Und ja, das da kann man nicht, entweder hat man das oder hat man es nicht, aber das funktioniert tatsächlich ganz gut, ja.
Und du diskutierst dann mit deiner Community auch so Service-Aspekte vor allen Dingen auch. Also es geht ja nicht um nicht so sehr um Nachhaltigkeit oder so, sondern wie ist das Buffet da? Soll ich ein Getränkepaket zusätzlich buchen? Ja. Gebe ich Trinkgeld oder nicht? Was ist so die meistgestellte Frage, die an dich geht?
Da mit den Getränkepaketen sagst du schon was. Also was ist denn überhaupt ein Getränkepaket? Das bedeutet, ich bezahle pro Tag eine gewisse Pauschale an die Reederei und kann dafür ja meistens so viel trinken, wie man will. Also sei es mal, ist noch unterschieden in alkoholfrei und alkoholisch. Und das ist immer ein großes Thema, ob sich so ein Getränkepaket lohnt. Ich sage immer im Zweifel nicht. Also wenn man, also lieber ohne, aber das, da gibt es dann andere, die
man
sagen.
Man spürt ja noch so einen Druck, man muss das ja nicht wegtrinken.
Fürchterlich, ja, genau. Das mag ich halt gar nicht so. Aber das ist, aber wie gesagt, du sagst was Richtiges. Es sind eben diese Service-Themen, das ist halt wahnsinnig interessant, weil ja, die Kreuzfahrtindustrie braucht halt immer auch Neukunden, sage ich mal. Und gerade so ein Anbieter wie AIDA hat gerade gesagt, die haben, glaube ich, 40% Neukunden im letzten Jahr gehabt. Und so, und das sind natürlich Leute, die, da ist natürlich der Beratungsbedarf groß. Und das sind natürlich auch die, die dann sagen, ach, ich abonniere mal meinen Kanal, was ja nichts kostet auf YouTube. Aber ja, also da wächst man dann gemeinsam, wenn man so will, ja.
Du bist ja schon da so ein Name in dieser Kreuzfahrtszene. Mhm. Es gab auch einen NDR-Film über dich, so eine Nordreportage, halbe Stunde im Fernsehen. Ja. Mhm. Und da guckst du und das Bett und findest ein Haar und lässt dir so einen Schnitzel auf die Kabine kommen und guckst so mit kritischem Blick und sagst, ob das so, das macht ja auch so ein bisschen, wenn ich das sagen darf, so einen nerdigen Eindruck. Mhm. Also wie so mit dem Finger geht der Offizier mit dem Finger durch den Bundeswehrspind, ob da noch Staub liegt oder so. Hast du gedient eigentlich?
Ja, ja, tatsächlich, ja. Panzerartillerie in Munster.
Oha, da ist doch dieses Panzermuseum, ne?
Ja, genau, da waren wir am ersten Wochenende des Wehrdienstes, durften wir nicht nach Hause, aber da sind wir in dieses Panzermuseum gegangen. 1998 im Juli. Ich wüsste noch, weiß es noch, als wäre es wie gestern gewesen. Also, ja, sagen wir mal so, Fernsehen ist natürlich, hat natürlich noch mal so ein bisschen so seine eigenen Regeln, sage ich mal. Ne? Also da hast du dann natürlich Kollegen, die natürlich auch ein bisschen gucken, dass das irgendwie auch alles aneinander passt und so. Und ich meine, dann sagt der Regisseur, guck mal unters Bett. Dann gucke ich natürlich unters Bett.
Aber
so,
guckst,
ne,
du auch unters Bett? Also wenn du genau guckst.
Also, es ist weniger Test, als es geht darum, eine Orientierung zu bieten, aber es geht nicht darum. Ich meine, ich habe schon so ein bisschen so meine Nerd-Themen, sage ich mal, so ein bisschen, also ich sage immer so ein bisschen flapsig, bei der Verdunklung zum Beispiel, dann sage ich immer so, das sind jetzt 8 bis 10 Punkte von 10 Punkten auf der Verdunklungsskala oder so. Also das ist schon so ein bisschen, weil meine Follower wissen, ich liebe es wirklich nur, oder ich kann eigentlich nur richtig gut schlafen im Stockdunkeln, das ist dann wichtig.
Aber Essen ist doch ein wichtiges Thema. Also Essen, das Schnitzel ist doch, also da bist du krisch. So.
Essen ist das allerwichtigste Thema, muss man sagen, auf einer Kreuzfahrt. Das ist auch auf der anderen Seite das Problem natürlich, weil man will natürlich jetzt auch nicht jedes Jahr da 5 Kilo zunehmen, nur weil man ein paar Mal auf Kreuzfahrt war. Aber Essen ist, ich meine, du hast ganz viele Mahlzeiten. Auf manchen Schiffen ist es Frühstück, dann eventuell eine Vormittagsbouillon, Nachmittagssnack, Nachmittagskaffee, Abendessen und eventuell noch ein Late-Night-Snack. Also das ist schon wirklich ein großer Punkt. Und das ist auch ehrlicherweise so ein bisschen das Geschäftsmodell, sage ich mal, Kreuzfahrt. Das ist schon so, dass man die Leute in eine wohlige Grundstimmung versetzen möchte, um dann, und das kann man auch ehrlicherweise mal sagen, es geht ja darum am Ende dann noch, dass die Leute an Bord Geld ausgeben. Ich habe neuerdings mal mache ich so ein bisschen so einen Vergleich und sage, es ist so ein bisschen die Perfektion der Kaffeefahrt. Ich habe mal so als Student, war ich mal so eine Kaffeefahrt mitgemacht mit einem Kommilitonen und dann wurden wir mit dem Bus da in so einen Gasthof in Pferden an der Aller da gebracht, so, und dann wurde man da erstmal eingesperrt tatsächlich und dann kamen sie da mit irgendwelchen Bettdecken oder was, die sie da verkaufen wollten für absurdes Geld. Das ist natürlich ein Geschäftsmodell, was total fürchterlich ist, weil die Leute am Ende sich verarscht vorkommen, sagen wir es mal so. Bei der Kreuzfahrt hat man das insofern sehr geschickt gemacht, dass man sagt, man versetzt die Leute in eine wohlige Stimmung. Die Leute finden sich toll, weil sie finden es toll, weil sie reisen, sie sehen immer andere Ziele, haben tolles Essen. So, also das ist quasi so die Perfektion des Ganzen. Und sie sagen, und viele gibt es auch, die sagen, ach, ich will gar nichts anderes mehr machen. Vielleicht auch ein bisschen langweilig, aber naja, und dann ist es eben so, dass da nochmal an Bord Geld ausgegeben wird. Also du gehst in Spezialitätenrestaurants, du kaufst vielleicht dir eine Uhr, gehst ins Casino, machst eine Spa-Behandlung und so. Ne? Also es ist so...
Wie im Kino, dass man sich so ein XXXL-Popcorn-Ding dann noch
Kino dazu kaufen, ist auch von der Dimension ein guter Vergleich. Ja. Also es gibt AIDA gehört zum Karneval-Konzern und die sagen, für 1000 Euro Reisepreis werden nochmal über 700 Euro an Nebenkosten ausgegeben sozusagen. Es geht auch ohne natürlich, aber ist natürlich für ein Unternehmen schöner, wenn viel Geld ausgegeben wird.
Aber du nicht, und darauf kommen wir später. Sagen Sie, denken die Leute da an Bord nicht, also die Besatzung, oh Gott, da kommt dieser Tester?
Teilweise ist das so. Also ja, mal so. Ne? Also es hängt ein bisschen, glaube ich, davon ab, was die erzählt bekommen von ihrer Reederei, sage ich mal so. Also gerade bei den deutschen Anbietern und dann das deutsche Personal, da ist es eher so, da hast du auch Fans darunter, muss man wirklich sagen. Ja, ich glaube aber, du hast so gerade, ich weiß nicht, so im deutschen, im Luxussegment so, ich glaube, da ist der Druck ein bisschen höher auf die Schiffsbesatzung, dass man sagt, da darf aber nichts passieren. So. Aber es ist natürlich auch so, ich kann man ja mal sagen, ich war hier auf der Europa 2, das gilt nur so als eine der besten Schiffe der Welt. So, dann da habe ich gesehen, so, oh, sie haben neuerdings offenbar einen Burger, den sie mit dem Roomservice liefern. Das hätte man früher nicht so gemacht, weil man dachte, das passt vielleicht nicht so, aber die Leute wollen auch Burger essen. So, dann habe ich das Ding bestellt, es kommt an und es ist halt kalt. So,
dann sagst du,
ja, das, ja, ne, ja, das, ja. Genau, nicht, weil ich, also nicht mir persönlich, also da geht es ja nicht um mich persönlich, aber ja. Man weiß ja, es hängen da halt tausende Leute dran, so, ne? Also das ist schon ungünstig, weil das wird natürlich dann auch erwähnt, so, ne?
Und das ist ja ein heißes Eisen, Stichwort Compliance, und das ist ja ein Unterschied zwischen Influencer und einem journalistischen, streng journalistischen Produkt. Bezahlst du für die Reisen?
Also sagen wir mal so, es ist ja so, dadurch, dass ich so aus diesem klassischen Journalismus herkomme, war das dann anfangs so, dass ich dachte, naja, wenn man mit den Reedereien was machen will, man geht da an eine Pressestelle ran, so wie das Reisejournalisten, die meisten tatsächlich letztlich auch machen. Also man muss so ein bisschen sich vorstellen, es gibt wenige Berichterstatter, die dafür bezahlen. Das sind öffentlich-rechtliche Sender beispielsweise, meines Wissens auch zum Beispiel eine DPA, die Deutsche Presseagentur. Ansonsten ist es so, die meisten Verlage, da ist es so, da reisen die Leute tatsächlich auf Einladung. Man muss fairerweise da sagen, man kann da für sich dann nicht sagen, wenn man auf Einladung reist, dass man 100% unabhängig ist. Das ist nicht so, weil es ist natürlich so, dass ich natürlich auch in einer Abhängigkeit dann zur Reederei bin, logischerweise, weil die kann. Das ist ja nicht so, wie wenn ich jetzt hier, was weiß ich, ich beschäftige mich beruflich, teste vielleicht Smartphones. Da kann ich mir immer selber im Laden das Smartphone kaufen. Bei so einer Reederei ist es natürlich so, da die können sagen, so, der kommt nicht mehr an Bord. Und da habe ich halt keine Chance, weil natürlich Passdaten und so weiter, da kann ich mich nicht an Bord schmuggeln. Das geht natürlich nicht so. Das ist schon in einer gewissen Abhängigkeit. Auf der anderen Seite ist es aber auch so natürlich, dass du bei mehr als 200.000 Followern bist du denen aber natürlich auch verpflichtet, die Wahrheit natürlich zu erzählen. Ja, aber es ist so ein bisschen ein gewisses Spannungsfeld. Das kann man schon sagen, ja.
Ich sehe immer, wenn ich an Kreuzfahrtschiffe denke, dieses eine Kreuzfahrtschiff, das Hamburg verlässt und eine Ladung Schwerölabgase dunkelschwarz in den Hamburger Himmel pustet. Das ging ja damals auch durch die Medien. Mhm. Ich denke an die Landstromdiskussion, diese unendliche Geschichte, die Arbeitsbedingungen unter Deck. Du hast schon die Menschen von den Philippinen angesprochen, die deutlich weniger verdienen. Die Crew, bei den Cruise Days, wo man plötzlich so eine Nachhaltigkeitsoffensive starten wollte.
Ich erinnere mich an deinen Kommentar dabei.
Ja, stimmt. Ich habe ja auch einen Kommentar, also durchaus auch kritisch. Ja. Und ich denke an Venedig, die keinen Bock mehr haben auf Kreuzfahrttouristen, an Dubrovnik, ist das überhaupt eine gute, noch nachhaltige, sinnvolle Art zu verreisen?
Ich glaube, Kritik ist total wichtig, weil nur Kritik bewirkt am Ende, dass sich etwas ändert. Ne? Ich glaube, wenn die Städte nicht gesagt hätten, so, wir finden das nicht gut, wenn ihr hier liegt und da irgendwelche Abgase emittiert, dann hätte es, glaube ich, wäre es nicht so weit gekommen, dass die Landstromanschlüsse gekommen wären. So, es ist ja doch ein mühsames Thema, sagen wir es mal so. Ne? Bin immer nicht so der Fan davon, den schwarzen Peter vom einen zum anderen zu schieben. Natürlich ist es so, wenn ich mir überlege, was ist so die nachhaltigste Form jetzt einer Reise, das wäre, ich fahre mit dem Fahrrad los, ja, vielleicht dann zählt dich irgendwo oder so. Das ist also unbestritten. Aber ansonsten ist es natürlich so, ja, das Reisen bringt natürlich immer etwas mit sich, so. Ob ich nun fliege oder ob nun tausende Menschen mit dem Auto in den Süden unterwegs sind, das ist so eine Sache. Auf der anderen Seite, ein Kollege hat neulich mal was formuliert, was ich ganz interessant fand. Er sagte, das Kreuzfahrtschiff ist eigentlich das grünere Hotel. So, jetzt kommen wir hier schon Alarm, Greenwashing, aber so ist es nicht. Wenn man mal überlegt, ich war jetzt in den vergangenen Wintern jeweils länger mal im Ausland und einmal in Thailand und einmal in Kapstadt. So, wenn man sieht, wie da wenig nachhaltig natürlich umgegangen wird, weil man für den Touristen alles macht. Er kriegt die Klimaanlage, es ist der Kaffeebecher, wird nochmal in eine Tüte gepackt, damit er auf seinem Verbrennerscooter, auf seinem Roller da das Ganze auch transportieren kann und so. Du hast natürlich in so einer geschlossenen Welt, und damit würde ich auch Ferienresorts an Land auch meinetwegen mit einbeziehen, da hast du natürlich die Möglichkeit, dass du es alles eigentlich steuern kannst. Ne? Also es gibt so einen norwegischen Anbieter, die machen so auf dieser klassischen Postschiffroute in Norwegen, die haben jetzt gerade so eine Zahl veröffentlicht, fand ich extrem spannend, Food Waste pro Tag um die 70 Gramm, also was pro Passagier an Essen übrig bleibt, so, ne? Weil das ist natürlich sowas, was natürlich auch nicht gut ist, wenn irgendwie Essen weggeschmissen wird, und das ist ja auch so ein negativer Punkt. Am Ende muss man sich, was das CO2-Thema ist bislang nicht gelöst. Da sagt man immer, ja, man entwickelt und guckt, was die Forschung bringt, und kommen irgendwann sogenannte E-Fuels, also künstlich hergestellte Treibstoffe und so. Ja, da ist man noch ein bisschen weiter weg. Aber auf der anderen Seite muss man sagen, das sind knallharte Konzerne. Die sind letztlich auf Neukunden angewiesen. Wie gesagt, so gerne mal so 40% im Jahr.
Aber kannst du nicht als Influencer da auch was bewirken sozusagen und steuern und sagen, Leute, so geht das ja auch nicht weiter. Also ist Nachhaltigkeit nicht so ein großes Thema? Das setze ich jetzt mal journalistisch, influencermäßig.
Ja, sehr gute Frage. Also ich war letztes Jahr mal bei einer Eröffnung in Aarhus einer Landstromanlage. So, wo ich dachte, ach, ist ja mal tatsächlich ein schönes Thema. Es ist, die harte Wahrheit ist, du guckst halt immer sehr und natürlich auf die Zahlen, was bringt dir das am Ende?
Hat schlecht geklickt.
15.000 Abrufe, weiß ich zufällig, das ist unterdurchschnittlich, ne? Das ist dann was, aber ja, klar, jetzt könnte man natürlich auch sagen, egal, mach es trotzdem so. Das ist ein schwieriges Thema, weil die Menschen, glaube ich, die den Urlaub machen wollen, da ist das nicht, bei den meisten nicht Prämisse. Wobei ich durchaus auch Kommentare mal bekomme von Leuten, neulich gerade erst wieder einen Kommentar gelesen von jemandem, der sagt, Mensch, er hat zwei Reisen noch gebucht, aber eigentlich kann man es ja jetzt nicht mehr machen. So, weil es natürlich so ist, dass in der die ganze öffentliche Diskussion, wie sich das alles so entwickelt hat, die geht natürlich schon im Moment so ein bisschen in so eine Richtung, dass man die Schiffe sieht und erstmal denkt so, naja.
Tut das Not.
Genau, weil ich meine, es hat gerade, kam jetzt das neue größte Kreuzfahrtschiff der Welt, das war auch hier in Deutschland groß in den Medien, auch wenn das sehr teuer ist und kaum Deutscher da wahrscheinlich Urlaub machen wird, Icon of the Seas, gebaut in Finnland, fährt jetzt in Miami und Karibik. Das ist einfach so, dass auch ich mir in dem Moment denke so, ist das so das richtige Signal? Auf der anderen Seite muss man immer sagen, bei riesigen Schiffen ist es halt so, auf der anderen Seite, und das ist das Perfide, die sind dann wieder gerechnet auf pro Passagier vergleichsweise effizient.
Kreuzfahrtunternehmen sind ja wirtschaftliche Unternehmen, die haben Dollarzeichen in den Augen. Mhm. Und in Corona war das echt krass, die haben ja ihre Leute da alle fallen lassen wie eine heiße Kartoffel.
Das war so. Also das war zu Corona-Zeiten, es ging los und dann hat man gemerkt, relativ schnell gemerkt, so, oh, es geht nicht morgen wieder los. Vielfach war es so, dass man gesagt hat, okay, der Vertrag ist jetzt quasi beendet, und dann hat man zugesehen, dass man die, was natürlich schwierig war, teilweise gerade was so Philippinen oder so angeht, dass man die wieder in die Ausgangsländer bekommen hat oder auch Südafrika oder was, ich kenne teilweise Crewmitglieder, die sind monatelang überhaupt nicht nach Hause gekommen, weil das eben also nicht möglich war. Aber das war natürlich Die Pandemie, das war natürlich für die Branche eine Katastrophe.
Aber übrigens, für dich doch auch.
Für mich
was
auch, natürlich.
Du saßt da zu Hause vor deinem Greenscreen. Ja, was mache ich jetzt? Hast du mal überlegt, war das falsche
Film? Du stehst natürlich, also natürlich, das war so in dem Moment, man ist erstmal so ein bisschen traumatisiert. Ne? Ich kam von einer Reise, die jetzt in der Rückschau, nimmt man die Reise natürlich noch schöner wahr, weil man natürlich dann danach kam der Lockdown zwei Tage später oder was. Ich kam aus den chilenischen Fjorden. Denkt man so, okay, weit weg und so weiter, kann man sagen, norwegische Fjorde sind genauso schön, aber gefühlt, ich hatte da den Eindruck, es wäre da nochmal schöner, man kommt zurück und dann alles vorbei, also in Anführungsstrichen, und dann war ja anfangs überhaupt gar keine Perspektive erkennbar. Ne? In dem Moment denkst du dann schon, was bedeutet das jetzt auch für mich, aber das ist natürlich auch so ein bisschen der Punkt, wenn man es so geschafft hat, in so einer Nische da so eine gewisse Größe zu werden, Da tut man sich dann auch ein bisschen schwer damit zu sagen, so jetzt, ach, das, ich lasse das jetzt mal bleiben.
Ich habe fast ein bisschen Mitleid mit den Leuten, die da vorm Hauptbahnhof abgeholt werden zu ihrer Traumreise und starten in die Traumreise auf diesem Superschiff in Problemviertel Nummer 1 in Norddeutschland.
Hast du recht, hast du recht.
Das ist doch der Hammer.
Ja. Das ist ja eine Gegend, auch wenn ich da so nah eigentlich dran wohne, aber das ist, also du bist halt direkt da vor dem Hauptbahnhof, ist dann da so ein Pavillon aufgebaut und man denkt so, oh Gott, ja, das ist tatsächlich so. Also da hat man keine Lösung. Also wenn es denn irgendwann mal so ist, dass das Terminal in der Hafencity da fertig ist, dann kannst du natürlich mit der U-Bahn, na gut, bist natürlich auch im Hauptbahnhof, aber an dieser Stelle, wo nun ausgerechnet da diese Pavillons stehen, ne, das ist wirklich so das maximal Furchtbarste, finde ich auch, was man sich vorstellen kann. Ja, es ist die Frage, du kannst es natürlich nicht verdrängen. Ne? Es gibt natürlich immer so Überlegungen von der Politik, was kann man machen oder so, aber am Ende ist, glaube ich, schwierig, da dem Herzen zu werden.
Man könnte auch einen anderen Sammelpunkt möglicherweise, Matthias, du bist ja in Videos ganz spontan, musst reagieren. Ja. Vor welchem Telefonat oder vor welchem Gespräch hast du mal geprobt, was du sagen willst? Gab's das?
Ja, ich war mal Talkgast bei Hart, aber Fair. Das war schon extrem aufregend, weil man da natürlich vorher überhaupt gar nicht weiß und man will ja nicht auf dem falschen Fuß erwischt werden. Ne? Ich bin da normalerweise, bin ich da wirklich entspannt. Also ich habe jetzt auch vor so einem Gespräch oder so, das mache ich wirklich gerne. Aber so mit diesem Fernsehen und geschminkt und enges und im Anzug da oder was, fürchterlich. Also da... das stresst mich dann auch.
Die haben dich auch ordentlich in die Zange genommen da, ne? Du warst ja der einzige Pro-Kreuzfahrtvertreter, ne?
Ja, das ist immer eine blöde Sache, weil ich bin natürlich auch jetzt nicht da der Hauptindustrielobbyist, ehrlicherweise, ne? Weil dann, ich sage immer, mir gehören die Schiffe nicht. Also insofern will ich auch nicht derjenige sein, der dafür dann da gerade stehen soll, ne?
Du kommst, Matthias, aus Wolfenbüttel, hübsche Stadt mit Schloss und Fachwerk und so, ne?
Wunderschöne Stadt, ja, tatsächlich. Also das nimmt man natürlich so jetzt aus der Ferne fast noch mal ein bisschen schöner wahr, als jetzt in dem Moment, wo man da aufwächst, wo man ja gar nichts anderes kennt, so, ne? Also dieses Schloss, wo ich dann da zur Schule gegangen bin, wo Lessing Emilia Galotti geschrieben hat.
Hallo?
Im Schloss. Ja. So siehst du, was ich weiß hier alles. Nein, aber das ist schon was ganz anderes, sage ich mal. Also ich weiß gar nicht, wie viele Einwohner sind es? 50, 60.000 oder was.
Vermisst du das noch, da? So dieses Wolfenbüttel, die Wolfenbüttel-Vibes.
Na, sagen wir mal so, es ist natürlich so, wenn man jetzt 24 Jahre in der Großstadt wohnt, oder davor habe ich Hannover, könnte man auch als Großstadt, aber werden vielleicht, da denkt man, manchmal denkt man so, ach naja, es ist jetzt nicht so, dass in so einer kleinen Stadt alles schlecht ist oder so, sondern das hat durchaus dann auch seine Vorzüge. Ne? Also manchmal ertappe ich mich da so, auch gerade so in den letzten Jahren, dass ich denke, ach Mensch, ist doch eigentlich schöner, als man es manchmal so denkt. So, ne?
Bist du bekannter Einwohner bei Wikipedia, bekannte Einwohner von Wolfenbüttel?
Ich komme tatsächlich wir haben die meiste Zeit genau in einem Ort namens Salzdahlum und irgendwo wurde ich mal bezeichnet von einer, das war irgendwie eine Mitschülerin meiner Schwester, die hat mich irgendwo mal online bezeichnet als der bekannteste Salzdahlumer.
Das ist ja schon mal eine Auszeichnung. Und du hast ja angefangen in Emilien, bist dann zum Radio gekommen, also hast du in Wolfenbüttel bei der Zeitung, also Kaninchenzüchterverein, sowas, was man denn so schreibt. So.
Total. Das war quasi damals so der Weg, wo man gesagt hat, wenn man was mit Medien machen will, und es war tendenziell immer eher Radio, was ich machen wollte, da war der Weg damals eigentlich der vorgezeichnete, du musst bei einer Lokalzeitung sein. Und das war auch aus heutiger Sicht wirklich super, weil man da natürlich sehr viel lernt und das ist was, ja, letztlich, ich habe eigentlich im Laufe der Zeit immer gelernt und immer darauf aufgebaut, auf das, was ich da irgendwann mal gelernt habe. Ne?
Und war das ein Kinderwunsch auch schon?
Also Kinderwunsch, sagen wir mit dem Radio, ne, das kam irgendwann so, da war ich vielleicht so 10, 11, 12, da habe ich einen Freund, der damals da auch in Salzdahlum wohnte, kennengelernt und der war eigentlich so der Verrückte und hat mich da so ein bisschen angesteckt, sodass wir dann da am Kassettenrekorder saßen und da irgendwelche Jingles aufgenommen haben und so, ne? Und das fand ich damals schon ganz spannend, ja.
Du warst lange beim Radio hier beim NDR, hast viele Promis interviewt und ich sag mal, das NDR-Archiv vergisst nichts.
Herzlich willkommen, Udo Jürgens.
Einen schönen guten Tag.
Howard Carpendale ist da im Treffpunkt am Freitagabend. Hello again war das gerade. Werden Sie manchmal so begrüßt von Leuten, die sich besonders witzig finden?
Das Hello again höre ich oft, aber es ist eigentlich auch ein Standardgruß in Englisch.
Eine Wahl-Hamburgerin ist heute Abend bei uns zu Besuch. Nena, in Rahlstedt wohnen Sie. Da ist es ja schon mal schön, nicht so eine weite Anreise zu haben, ne? Wenn man dann hier unterwegs ist.
Absolut.
Nena, Roland Kaiser, ich sag mal Howard Carpendale, das ist schon die erste Reihe. Was war denn so eine Begegnung für die Mor-Ewigkeit?
Also was ich auch gerade jetzt in der langfristigen Betrachtung wirklich irre fand, also ich hatte zweimal hier zu Gast Roland Kaiser. So, ich habe den damals erlebt, da ist er ja gewesen, also wir reden von einer Zeit, das war ja zwischen 2005 und 2009 bei NDR 90,3, da habe ich den erlebt, der litt ja sehr stark an COPD. So, der kam dann hier an.
So eine Lungenkrankheit ist
ja, das. Ja, ach so, genau, das ist chronisch obstruktive irgendwie Lungenkrankheit, die Lunge wird quasi zerstört. Der kam hier an, eigentlich so mit rotem Gesicht schon und danke, gut, es geht mir gut. So, und der konnte, wir haben hier in dem Funkhaus sind so halbe Stockwerke, die man die Treppe geht. Also das sind dann, was weiß ich, 10 Stufen. Er musste das mit dem Fahrstuhl fahren, weil er das alles nicht mehr konnte. So, das war schon so, dass man dachte so, oh Gott, oh Gott. So, dann irgendwann, ich habe dann längst was anderes gemacht, dann habe ich das natürlich mitbekommen. Er hatte eine Lungentransplantation bekommen und dann war irgendwann so, dass das Konzert, wo er dann hier in der Leishalle wieder aufgetreten war, damals noch eher dann die kleineren Hallen, weil man dachte, na, was Großes, das lohnt sich nicht. Das kam dann alles erst später wieder. Und da, also ich weiß, du bist ja nun ein sehr christlicher Mensch, aber ich würde da fast von Wiederauferstehung sprechen. Also das war wirklich irre. Plötzlich siehst du diesen Mann, der sich kaum bewegen konnte, wo du dachtest, oh Gott, das ist alles vorbei, der wird nie wieder das irgendwie machen können. Das war schon wirklich beeindruckend und vor allen Dingen, jetzt reden wir davon, das ist 12, 13 Jahre her. Du siehst den da und du denkst so, als wäre nichts gewesen. Übrigens hat er gerade eine Kreuzfahrt gemacht. Auf der Weltreise.
Aber du hast auch Udo Jürgens, da beneide ich dich drum, den zu sprechen. Also, es sind schon besondere Begegnungen.
Ja, den habe ich genau in den ganzen Jahren insgesamt dreimal getroffen und hier in Hamburg dann einmal im Vierjahreszeiten, wo er, glaube ich, gerne übernachtet hat, auch mal dann im Atlantik im Frühstücksraum, woran ich mich noch erinnere. Ja, dass er dann, also er war, Udo Jürgens war ein ganz toller Gesprächspartner, dass er dir wirklich das Gefühl gegeben hat, diese Frage wird ihm das allererste Mal gestellt. Ja, er hat dann auch, als ich ihn da mal so ein bisschen drauf angesprochen hat, hat er gesagt, ja, die Journalisten, jeder möchte seine Wortspende, hat er dann dieses Wort, fand ich sehr schön. Aber es war dann auch so, da in dem Frühstücksraum im Atlantik, dann irgendwann lauerten da schon zwei Kolleginnen irgendwie von der Presse, so als dann zwei Frauen da plötzlich den Raum betraten, da war ich dann abgeschrieben, da war dann ganz schnell so, tschüss, tschüss.
Ja, war deine Wortspende erledigt, sozusagen. Ja, genau. Hattest du dann auch mal so eine andere, so ein Promi? Also nicht alle Promis sind ja, wie nicht alle Menschen, sind ja auch nur Menschen, gleichermaßen freundlich, sympathisch, haben nicht alle einen guten Tag.
Oh, ja. Also so Brunner und Brunner, das ist vielleicht gar nicht mehr so bekannt, die waren wirklich sehr zickig. Dann Juliane Werding, die war auch sehr ungehalten, als ich sie angesprochen habe, irgendwie auf Zeiten, als Gunter Gabriel ihre Texte geschrieben hat. Aber da merkst du einfach, die hatte einfach keine Lust, irgendwie immer so dieses über diesen alten Kram da zu sprechen, ne? Weil das ist natürlich so, gerade wenn man so mit Leuten spricht, die so, wo die Erfolge schon einige Jahrzehnte, die ganz großen Erfolge einige Jahrzehnte zurückliegen, das kann ich schon verstehen, dass man da nicht, dass das irgendwie so ein bisschen, das ist eine schwierige Sache. Also die Leute kommen eigentlich nur, werden eingeladen, weil sie früher mal sehr erfolgreich waren, aber das, was sie heute machen, ist dann leider nicht immer so, ja, dass das irgendwie noch so trägt, ne?
Dabei ist es auch, die Vergangenheit ist ja auch was wert und das ist ja auch toll. Matthias, du bist ein Early Adopter, also neue Technik, immer her damit. Multifunktionsuhren an der Hand, als sie noch keine hatte, sofort. Was ist denn das neueste, fancyste, was du jetzt gerade am Start hast?
Ja, letztlich alles, was mit künstlicher Intelligenz zu tun hat, das ist wirklich krass, ne? Also du kannst die Stimme klonen lassen.
Das ist ja furchtbar.
Ja, es ist auch ehrlicherweise
eine Gefahr.
Auch. Es ist auch ehrlicherweise ein bisschen unheimlich schon, ne? Weil man dann denkt so, man möchte da gar nicht denken, wo das mal hinführen kann tatsächlich, weil du wirklich irgendwann Videos oder was heißt irgendwann, auch jetzt schon, du hast Videos, die künstlich, komplett künstlich erstellt sind. Das ist so eine Sache. Das ist schwierig, weiß ich auch nicht, wie da die Lösung ist. Das ist aber sicherlich das krasseste aller Zeiten, würde ich sagen. Early Adopter hat immer so ein bisschen den Nachteil, du bist häufig auch zu früh, ne? Weil ich hätte auch gedacht, als ich hier vor, das ist ja schon hier 15 Jahre her mit dem NDR, da hätte ich auch gedacht, Mensch, kann man nicht so einen täglichen Hamburg-Podcast machen? Muss man ehrlicherweise sagen, es wäre zu früh gewesen. Ja. Und zu früh dann was zu machen, was vielleicht nicht erfolgreich ist, bringt dir auch nichts. Du musst es zum richtigen Zeitpunkt. Bei den Schiffen habe ich ja auch schon letztlich so in den äußersten Anfängen so vor 15 Jahren mal angefangen. War vielleicht auch zu früh, aber irgendwie hat es sich dann im Laufe der Zeit, war es dann plötzlich so genau recht. Und dann dachten alle so, Mensch, was hat er für eine tolle Idee gehabt. Aber
neu ist ja nicht immer besser. Hattest du mal so einen Early Adopter Reinfall?
Du, was verdränge ich natürlich so diese Sachen. Also es gibt... Nee, also ganz spontan fällt mir nichts ein.
Aber du springst ja auch auf neue Trends. Da hast du auch Lust dran. Zum Beispiel ja, als also heute die Fortbewegungsmittel aus der Vorhölle, nämlich die E-Scooter.
Ja, blöd, wirklich blöde Geschichte. Ja, ich hatte da irgendwie dann mal, war irgendwie eingeladen auf der Schanze, so, und das ist natürlich von St. Georg eine sehr weite Strecke, und irgendwie hat es sich so ergeben, dass ich dann so einen blöden Roller da genommen habe, und da hat mir tatsächlich dann ein Auto da mal die Vorfahrt genommen und so, und dann bin ich dagegen gefahren und habe mir den rechten Fuß gebrochen, war dann 6 Wochen kaltgestellt sozusagen. Das war natürlich sehr ungünstig. Manchmal muss man erst seine negativen Erfahrungen sammeln, um zu sagen, so, das geht eigentlich
nicht. Fährst du heute noch Roller?
Nee, ich würde es, im äußersten Notfall würde ich es machen sozusagen, aber ich bin ein großer Fan tatsächlich, aber da kommt dem sehr entgegen, dass ich ein sparsamer Mensch bin. Ich bin ein großer Fan jetzt des Deutschland-Tickets tatsächlich.
Darauf wollte ich tatsächlich kommen. Ja. Wir sind ab und zu auch mal zusammen essen gegangen, und du merkst, wenn der Kellner sich verrechnet, ne? Das hatten wir schon ein paar Mal.
Natürlich, weil ich immer so, weil ich denke immer so, weil intern, ich meine, ich hatte früher Mathe-Leistungskurs in der Schule, also ich bin immer schon ein Zahlenmensch, sage ich mal, und irgendwie da denke ich so, was das, da kommt mir komisch vor, und dann sage ich so, kann ich nochmal den Beleg da noch mal sehen oder so, und ich merke vor allen Dingen auch, wenn Gastronomen nicht rechnen können, also der Dreisatz ist ja eigentlich etwas Einfaches, ne? Wenn man sagt, wenn der Viertelliter Wein 5 Euro kostet, dann muss der Liter kann dann maximal 20 kosten. Aber teilweise ist es so auf Karten, dass der Dreisatz nicht beherrscht wird, und dann steht dann da, dann ist das Glas viel billiger als die Flasche in dem Fall. So.
Also
das,
du guckst schon auf den Preis. Salopp, ja, würde ich sagen, du bist ein Sparfuchs. Glaube ich, ist keine Beleidigung.
Doch, das, ja, kann eben man sagen.
Und was ist denn für dich Luxus? Also wann gibt es so einen Moment, wo du wirklich den Taschenrechner komplett zu Hause hast?
Ich bin ja durchaus auch dann und wann auf richtigen Luxusschiffen zu Gast, ne? Also das ist dann so die Größenordnung, wo so ab 550 Euro so die Nacht. Das ist ehrlicherweise was, wo ich dann zwar zu Gast bin, aber ich fühle mich da nicht zu Hause. Also ich bin nicht derjenige, ich weiß ehrlicherweise nicht, man hat dann im Luxussegment teilweise zum Beispiel einen Butler, einen eigenen Butler. Ich weiß damit ehrlich gesagt nichts anzufangen. Dann schlägt er mal vor, die sind ja ein bisschen geschult, dann schlägt er mal vor, Mensch, er könnte mal meine Schuhe putzen. Dann denke ich, naja gut, dann mache ich das halt mal. So, ne? Aber es ist jetzt nicht so, dass ich das jetzt, das ist halt einfach dann nicht so meine Welt, sage ich mal. Ne?
Als Sparfuchs gibst du Trinkgeld?
Ja, doch, natürlich, Trinkgeld, ja. Selten mehr als 10%. Ich merke das zum Beispiel, wenn ich neulich bin ich mit einem Freund, der selber aus der Gastronomie kommt, gerade bei denen stelle ich fest, die geben immer deutlich mehr aus dieser eigenen Betroffenheit. Das ist bei mir tatsächlich nicht, nee, also aus 96 Euro mache ich 100, nicht 105, ja.
In deiner Community wissen die Fans, krokant ist dein Ding. Warum eigentlich?
Ja, das ist so ein bisschen, naja, sagen wir mal so, das hängt so ein bisschen auch zusammen, eigentlich wirklicherweise mit der Radioschule. Also, weil da wurde immer, wenn es darum geht, man geht ja darum, Personality aufzubauen. Und ist das hier eigentlich krokant? Du hast mir hier so Schokolade hier hingelegt.
Ich hoffe,
einmal Nuss und einmal, hier kann ich gar nicht mehr lesen, da brauche ich langsam eine Brille, vor der ich mich noch drücke. Aber nee, Trüffel, Sahnetrüffel, kein krokant.
Krokant hätte sein
also,
können.
Das ist so ein Running Gag. Also es gibt so, bei dem deutschen Marktführer, bei AIDA im Buffet-Restaurant, da gibt es halt Eis und dann Sahne und auch immer Haselnusskrokant. Und ich finde es wirklich lecker, wenn man auf der Sahne, also nicht direkt aufs Eis, es muss schon Sahne dazwischen sein. Es ist einfach so was Knuspriges und
Aber in einem Café auf der langen Reihe war der Krokantbecher, hat ja auch ein besonders gutes Preis-Leistungs-Verhältnis.
Na, das ist deine Unterstellung, aber Krokantbecher. Aber das ist schon sehr lecker. Nein, ach so, du glaubst deswegen, ich würde nur Krokant essen, weil er da so günstig war? Nein. Das ist schon, also Desserts, ich liebe ja wirklich tolle Desserts, ne? Und wobei man, wenn man so Haselnusskrokant, Industriehaselnusskrokant, das ist jetzt nicht, naja, das ist jetzt eher der Gourmet, würde sagen, sowas isst man nicht, aber naja, es ist ein Spleen.
Wir haben einen Fragebogen bei uns im Podcast. Die erste Frage, die bekommen alle. Wenn ich König von Hamburg wäre und alle Macht hätte, dann würde ich sofort diese Sache ändern.
Ich würde die Straße an der Alster untertunneln.
Also die auf deiner Seite, vom Atlantik.
Da, wo wirklich so der ganze heftige Verkehr ist, den würde ich, und weiß nicht, ob es geht, aber das kann man dann ja feststellen, ich würde es untertunneln. Dann der ganze Verkehr unterirdisch, und dann hätte man da, dann würde man vielleicht einen Park daraus machen oder was, wo die Menschen dann im Vordergrund stehen,
also
und nicht
Autos,
die Autos.
Würdest schon, hast du einen Führerschein?
Ich habe einen Führerschein,
aber
ja.
Kein Auto.
Ich fahre sehr selten Auto. Ich finde halt, eine Stadt sollte sich in erster Linie an denen mit der wenigsten Lobby orientieren, an den Fußgängern. Dann die Radfahrer und dann letztlich kommen alle, die Lärm machen oder stinken.
Wo denkst du, mehr Hamburg geht nicht?
Zum Beispiel am Altonaer Balkon. Das ist so ein Platz, ne, wenn man da oben ist und so auf die Elbe runterblickt, das ist einfach der Hammer.
Was würdest du in Hamburg gerne mal machen, was du noch nie gemacht hast?
Das ist eine gute Frage. Jetzt haben wir ja schon mehrere, also jetzt haben wir gesagt, ich war noch nicht mal im König der Löwen. Also das
unfassbar.
Ist eigentlich
heiße Ecke, Matthias.
Das kann eigentlich erschüttert. Nicht sein. Ne? Also das wäre dringend mal nötig, aber irgendwie, ja, gerade an Kultur, das ist, ich würde das öfter machen, aber es fehlt da irgendwie, es fehlt da so das Zündende sozusagen, weißt du, dass es dann passiert, dass ich sage, ach Mensch, weil du musst das ja planen, du musst es ja buchen und so weiter. Wenn mir jetzt ein Freund jetzt mich fragen würde, wollen wir heute Abend da und da hingehen, würde ich sagen, ja, aber irgendwie, da könnte noch mehr gehen tatsächlich.
Dazu gibt es ja zum Beispiel bei der Volksbühne, kannst du ja so ein Theater-Abo kaufen, immer in unterschiedlichen Theatern und dann bist du einmal im Monat irgendwo in irgendeinem Theater. Ist ja alles möglich, alles eine Frage der Recherche. Ja. Genau. Ja. Sag mal, womit könntest du einem Freund oder einer Freundin gut helfen?
Ja, beim Kochen definitiv. Ja. Also abseits natürlich Buchen einer Kreuzfahrt, das ist ganz banal.
Auf die
Freunde, ja, Bekannte. Also auch natürlich bei Followern kann ich es nicht leisten, weil wie gesagt, über 200.000, das ist zu viel. Aber wenn Freunde da fragen, natürlich, da sage ich immer, ich wäre eigentlich auch beleidigt, wenn die mich nicht, also wenn du jetzt meine Kreuzfahrt machen willst, würdest du nicht fragen, ich wäre wirklich beleidigt, muss man sagen. Aber ansonsten beim Kochen oder so, das ist schon was ich wirklich gerne mache.
Ja. Wo brauchst du denn Hilfe? Was kannst du denn gar nicht?
Da gibt's auch vieles. Also, Dinge im Haushalt, Handwerkliches. Ah. Handwerkliches ist wirklich eine Katastrophe. Naja, weil ich dann immer denke, so, oh Gott, wenn du da einen Fehler machst, musst du da mit dem Fehler leben, weil wenn du da irgendwas falsch aufhängst und es ist schief und dann hast du da reingebohrt oder was, also fürchterlich. Also, das ist sicherlich die Hauptsache, ja.
Du bist ja flexibel, das hast du in deinem ganzen beruflichen Leben auch gezeigt. Wohin trägt dich diese Flexibilität als nächstes? Was planst du? Also wo geht
das
hin?
Das ist auch eine sehr spannende Frage, weil ich natürlich auch denke, ich habe niemals in der Vergangenheit etwas so extrem lange gemacht, wie das jetzt mit den Schiffen. Ne? Im Moment ist es auch so, dass ich so ein bisschen, ich experimentiere gerade viel so mit Livestreaming. Ne? Also ich bin neulich, glaube ich, ging der Livestream 6,5 Stunden, als ich in Marseille war und habe da die Leute da mal mitgenommen. Das ist natürlich eine ganz andere Form.
6,5 Stunden live und da bleiben Leute von Anfang bis Ende dran?
Ja, einige wenige sicherlich, aber andere gucken da mal rein und so weiter. Ja, aber das ist was ich im Moment total spannend finde, weil ich mich natürlich frage, was wird künstliche Intelligenz künftig machen? Da wird vielleicht die Webseite zum Beispiel, die klassische, nicht mehr so die Rolle spielen, weil dann Leute, die wollen einfach nur noch eine Antwort wissen. Die wollen nicht irgendwie recherchieren, die wollen eine Antwort bekommen und so. Und ich glaube, so Persönlichkeit, so, ne? Und das ist, glaube ich, das wird bis auf Weiteres immer sein. Und da, ich könnte mir vorstellen, vielleicht mal so ein Bühnenprogramm zu machen oder so, weil es ist einfach Unterhaltung letztlich, was ich mache. Es ist, ja, vielleicht mit ein bisschen journalistischer Unterhaltung könnte man vielleicht sagen, das ist was ich mir auf jeden Fall vorstellen kann. Und was ganz wichtig ist, es muss sich immer daran orientieren, letztlich, was mir Spaß macht. Und ich muss letztlich auch immer hinterfragen, ist es das, was ich jetzt letztes Jahr noch in der Form gemacht habe, ist es das noch so oder ist es jetzt vielleicht besser, wenn ich jetzt weniger reise und dafür dann ein paar andere Sachen mache?
Vielen Dank, Matthias. Immer eine Handbreit Wasser unter dem Kreuzfahrtkiel sozusagen. Genau. Matthias Mohr war das, der Kreuzfahrt-Influencer aus St. Georg. Schön, dass du da warst. Danke. Dieses Gespräch und alle anderen Gespräche von Viel Hamburg zum Nachhören mit Mary Roos, mit Ingo Zamperoni, mit Bodo Wartke, mit Jens Wawritschek, die findet ihr in der ARD-Audiothek. Am besten abonniert ihr das Ganze, dann verpasst ihr nichts mehr. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.
Hallo, mein Name ist Udo Schmidt und ich bin der Host des Reisepodcasts zwischen Hamburg und Haiti. Ob Barbados in der Karibik, die Dolomiten in Italien oder Somaliland am Horn von Afrika. Jede Woche habe ich die spannende Aufgabe, mit Reporterinnen und Reportern über ihre Besuche an den unterschiedlichsten Orten dieser Erde zu sprechen.
Am Fluss gibt es Krabben und Fische. Davon leben wir. Geld brauchen wir nur für ein paar Haushaltssachen wie Salz. Mehr Geld haben wir gar nicht.
Zwischen Hamburg und Haiti gibt tiefe Einblicke in das Leben der Menschen vor Ort, was sie bewegt, was sie sich wünschen, wovon sie träumen.
Vor 2 Tagen hatten wir eine Open-Mic-Veranstaltung. Es ging um Liebe und Poesie, um die Rolle von Frauen in der Gesellschaft und was in den Schulen passiert.
Außerdem lernen Sie interessante Fakten für das nächste Partyquiz. Wussten Sie zum Beispiel, dass in Tucson, Arizona, die älteste dauerhaft bewirtschaftete Farm Amerikas steht? Oder dass es im Kanton Schwyz in der Schweiz sogenannte Wetterschmöcker gibt, die das Wetter schmecken und riechen können? Ich lade Sie ein, jede Woche mitzureisen und Ihr Fernweh etwas zu stillen. Zwischen Hamburg und Haiti finden Sie unter anderem in der ARD-Audiothek.